Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unseren Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Bei mir ist meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann.
Hallo.
Lucia ist Professorin für Neues Testament an der Universität Basel.
Ein herzliches Willkommen, auch von mir.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lucia, aber manchmal möchte ich mich nur noch verkriechen. Zeitung lesen, Nachrichten hören. Echt, das belastet einen so. Und manchmal möchte ich nur noch die Luken dicht machen.
Liebe Ulrike, wie wäre es mit der Geschichte von Elisabeth? Sie spielt in den düsteren Tagen des Herodes. Und Elisabeth ist eine Gestalt, die wie ein Licht in der Nacht leuchtet.
Elisabeth. Elisabeth ist die erste Frau, die im Lukas-Evangelium auftritt. Sie wird die Mutter von Johannes dem Täufer. Aber wieso leuchtet sie wie ein Licht in der Nacht für dich?
Elisabeth ist völlig zu Unrecht viel weniger beachtet worden als Maria, finde ich. Lass uns doch unsere Energie auf ihre Geschichte richten. Das ist eine Geschichte von Hoffnung und Schmerz. Und das passt doch.
Naja, also das stimmt tatsächlich. Elisabeth ist viel weniger beachtet worden als Maria. Aber das ist ja ganz klar. Maria ist die große Frauenfigur, die Mutter Jesu. Und damit hat sie natürlich auch in der Weihnachtsgeschichte einen ganz herausgehobenen Platz. Aber bevor Maria die Bühne betritt im Lukas-Evangelium, wird die Geschichte von Elisabeth erzählt. Elisabeth kommt zuerst. Aber sag mal, was wissen wir eigentlich von Elisabeth?
Ich lese mal die ersten Verse von ihr vor aus dem Lukas-Evangelium. Es geschah in den Tagen des Herodes, als er König von Judäa war. Da lebte ein Priester namens Zacharias. Und seine Frau, eine von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott. Sie lebten in allem nach den Geboten und der Gerechtigkeit der Lebendigen, ohne zu klagen. Sie hatten kein Kind, da Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren schon alt.
Das sind ja schon mal ein paar erste Informationen. Elisabeth war verheiratet mit einem Priester. Sie lebte in Jerusalem zur Zeit Herodes. Sie war alt und sie hatte kein Kind.
Genau. Sie ist die Gattin eines Priesters am Tempel Jerusalems, also eine jüdische Frau. Da meint man dann aber schnell Maria als Mutter Jesu, die gehöre definitiv ins Christentum und Elisabeth eben nicht, die sei ja noch jüdisch. Aber da möchte ich nur einmal mehr sagen, alle waren natürlich jüdisch, sowohl Maria wie Jesus, alle. Und der Name von Elisabeth, der weist wirklich weit in die Geschichte zurück. Und ihr Sohn Johannes, der weist dann weit nach vorne. Er wird ja ein Prophet werden. Johannes der Täufer hat eine riesige Bewegung initiiert und er galt als sehr großer Prophet. Er hat auch Jesus dann später getauft.
Tja, also wenn du mich gefragt hättest, wer war die Mutter von Johannes dem Täufer? Ich glaube, ich hätte mal ein bisschen überlegen müssen, bis ich auf Elisabeth komme und Elisabeth gehört wirklich zu den Frauen, die unbekannt sind und auch im Schatten stehen und auch in unserer Wissenschaftstradition. Aber warum wird Elisabeth so oft vergessen? Was steckt eigentlich dahinter? Hat es was damit zu tun, dass sie alt ist? Alte Frauen werden ja bis heute oft übersehen. In der ganzen Auslegung überstrahlt auf jeden Fall die junge Maria die alte Elisabeth, die weitgehend im Schatten bleibt.
Elisabeth und ihr Mann eröffnen also das Evangelium. Sie lebten in einer Zeit, in der die römischen Kaiser bis weit in den Osten hinein regierten, also bis nach Jerusalem. Herodes war in dieser Zeit König und er war ein König von Roms Gnaden. Für die Bevölkerung war er aber eine wahre Plage. Ich lese jetzt diese Verse nochmals, damit wir sie uns besser einprägen können. Es geschah in den Tagen des Herodes, als er König von Judäa war. Da lebte ein Priester namens Zacharias und seine Frau, eine von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott. Sie lebten in allem nach den Geboten und der Gerechtigkeit der Lebendigen, ohne zu klagen. Sie hatten kein Kind, da Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren schon alt.
Also, das setzt ja ein mit den Worten in den Tagen des Herodes. Und ich stelle mir vor, die ersten Leser und Leserinnen, die haben sofort gedacht, oh mein Gott, die Tage des Herodes. Das war eine ganz grausame Zeit für die Bevölkerung. Denn Herodes brauchte Unsummen von Geld. Er hat die Leute förmlich ausgesaugt. Und du sagtest ja schon, er ist dank des römischen Kaisers König geworden. Das heißt aber, um König zu bleiben, musste er jedes Jahr horrende Summen nach Rom senden, damit er eben den Königstitel behalten konnte. Und diese Summen presste er aus der Bevölkerung heraus. Und zudem brauchte er natürlich für sich selbst auch eine ganze Menge Geld. Er wollte ja schließlich luxuriös bauen, einen neuen Tempel wollte er bauen und alles verschlang Unsummen. Ab und zu hat die Bevölkerung aufbegehrt, aber jedes Mal ließ Herodes den Protest brutal niederschlagen.
Ja, das ist ein sehr treffendes Stimmungsbild, das du da gezeichnet hast. Wenn Lukas also schreibt in den Tagen des Herodes, dann drückt er damit aus, dass die Menschen niedergeschlagen waren und arm und dass sie jeden Tag ein wenig mehr ihre Hoffnung verloren.
Ja, und in dieser düsteren Zeit lebte ein Ehepaar, wird erzählt, ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums. Ein alter Priester Zacharias und seine ebenfalls alte Frau Elisabeth. Auch die beiden waren bedrückt, denn sie hatten keinen Sohn, ihre Ehe war kinderlos.
So schön finde ich, dass das Lukas-Evangelium dieses alte Ehepaar so liebevoll einführt. Mann und Frau sind total auf Augenhöhe. Ist dir das aufgefallen?
Nee, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so drauf geachtet. Wie meinst du das, Lucia?
Na, da heißt es, da lebte ein Priester mit Namen Zacharias und seine Frau Elisabeth, die war auch eine Tochter aus der Priesterfamilie Aarons. Also beide haben einen priesterlichen Background.
Ja, und beide werden mit Namen genannt. Elisabeth war aus der Priesterfamilie Aarons. Also Aaron, so hieß doch auch der Bruder von Mose. Und die Frau von Aaron hieß doch auch Elisabeth.
Ah, genau.
Das ist doch meine Fährte. Das heißt, die alte Priestergattin trägt damit einen ganz ehrwürdigen Namen und sie ist somit in der Familie des Mose verortet. Also rein von dem Namen muss man Elisabeth schon sehr ernst nehmen, wenn man das ja alles über sie erfährt.
Finde ich auch. Das ist wirklich ein ganz würdiger Name. Also Zacharias und Elisabeth, die waren beide priesterlich und beide waren gerecht und beide waren sehr alt. Also das nenne ich eine gendergerechte Einführung.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Das ist wirklich ja, eine ganz gute Beobachtung, die du da so machst. Und dann gucken wir uns das mal weiter an, denn diese Einführung ist ja ganz, ganz sorgfältig. Und was klingt schon an von einer neuen Zeit, aber da steht noch was drin, dass beide gerecht waren. Also was heißt denn das? Also auch jüdisch verstanden, was, dass beide gerecht waren. Wie erklärst du dir dieses Wort da?
Kennst du das Memorial in Jerusalem, Yad Vashem?
Ja, wir waren da mal.
Da gibt es die Gedenktafeln für die Gerechten unter den Völkern. Die haben wir ja gesehen. Das waren Menschen, die während der NS-Zeit Juden und Jüdinnen Unterschlupf geboten haben. Sie mit ihrem eigenen Leben schützten. Die Tradition der Gerechten geht aber noch weiter zurück, viel weiter. Sie ist auch in der Bibel zu finden, zum Beispiel im Buch Tobit. Tobit wird ein gerechter Mann genannt, und zwar, weil er sich für die politischen Gefangenen und Hingerichteten einsetzt. Und in den Evangelien gibt es doch Josef von Arimathäa. Ja. Auch der wird gerecht genannt. Er bat um den Leichnam des Gekreuzigten und hat ihn bestattet. Wenn also Elisabeth und Zacharias gerecht genannt werden, dann hat das schon ganz gewichtige Gründe. Und ich glaube, es hat mit dieser Tradition zu tun.
Da stellst du das ja in einen ganz großen Rahmen hinein. Gerecht, Gerechtigkeit tun über die Jahrhunderte hinweg. Das heißt, Elisabeth und Zacharias stehen also in dieser Tradition der jüdischen Gerechten. Ja, wenn wir das so lesen, dann können wir uns ja auch vorstellen, dass Elisabeth und Zacharias sich in den Tagen des Herodes für Menschen eingesetzt haben. Für Menschen, die verfolgt wurden. Für Menschen, die dem Herodes auf die eine oder andere Weise missfielen. Vielleicht waren sie wagemutig und haben Schutzbedürftige in ihr Haus aufgenommen, ohne zu zögern.
Nun haben wir also doch schon einiges über Elisabeth zusammengetragen. Sie war priesterlich, wie ihr Mann auch. Ihr Name geht weit zurück, bis zu Mose und Aaron. Sie war gerecht. Sie praktizierte all eine Art Zivilcourage gegenüber verfolgten Menschen. Nun heißt es aber auch, sie waren kinderlos. Elisabeth wird unfruchtbar genannt.
Tja, sie wird unfruchtbar genannt. Also das ist jetzt so nicht ganz gendergerecht. Das ist doch wieder so ein männlicher Blick auf die Frau. Sie war unfruchtbar. Nicht etwa ihr Mann. Das hat man doch schon früher immer gesagt. Wenn ein Paar kein Kind bekam, dann war bestimmt sie die Ursache dafür. Sie war schuld. Und viele Frauen hat das schwer belastet. Unfruchtbare Frauen galten als minderwertig und irgendwie sündig, denn offenbar strafte Gott sie mit Kinderlosigkeit.
Also das ist eine schreckliche Theologie. Die hat so viel Leid hervorgebracht. Viele Frauen haben unter dieser Gottesvorstellung gelitten. Aber nein, Gott ist nicht so. Gott ist anders. Das merken wir ja, wenn wir diesen Text hier genau lesen. Die Erzählstimme, die wertet Elisabeth eben mit keinem Wort ab, sondern sagt, beide waren gerecht vor Gott. Die Kinderlosigkeit schmälert Elisabeths Gerechtigkeit überhaupt nicht.
Aber lass uns einen Schritt weitergehen. Diese beiden Menschen bekommen im hohen Alter einen Sohn. Ein Engel kündigt die Geburt dieses Sohnes Johannes an. Also wenn wir das so lesen, dann müssen wir auch aufpassen. Denn die Bibel erzählt ja kein biologisches Wunder. Die Bibel erzählt, was die Menschen verändert, was sie hoffen ließ, was ihnen Kraft gibt. Ein Engel, der eine Geburt ankündigt, das ist wie ein spiritueller Lichtstrahl. Wie gesagt, es geht um eine spirituelle Dimension und die öffnet neue Räume. Und manchmal ist es auch ganz schwierig, das jetzt so wirklich in Worte auszudrücken. Vielleicht kann man sagen, ein heller Lichtstrahl tat sich über Elisabeth auf. Ein heller Ton klingt in ihr an. Eine neue Melodie, die im Herzen der Zacharias und der Elisabeth neue Hoffnung weckt.
Ich finde das, was du eigentlich doch ganz gut gesagt. Es geht nicht um die medizinische oder die biologische Ebene hier, sondern um die spirituelle Ebene. Wie Elisabeth schwanger wurde, interessiert den Text oder die Bibel überhaupt nicht. Aber die Bibel gibt uns Lesenden ein paar ganz spannende Hinweise. Elisabeth verhüllte sich, heißt es. Ich lese auch diese Verse noch, die dann später kommen. Nach diesen Tagen aber empfing Elisabeth seine Frau und sie verhüllte sich und sagte, so hat mir die Lebendige getan, in den Tagen, in denen sie darauf achtete, meine Demütigung unter den Menschen vorzunehmen.
Also Lucia, diese Stelle hat mir Mühe gemacht, weil ich verstehe das nicht, was das jetzt bedeutet, dass es heißt, Elisabeth verhüllte sich. Will sie ihre Schwangerschaft verstecken? Oder wie soll ich das einordnen? Was meinst du?
Ja, also es lohnt sich, wenn wir uns ein paar Gedanken machen zum Schleier. Der Schleier war früher ein ganz wichtiges Kleidungsstück, auch im Christentum. Frauen bekleideten sich damit je nach Situation, das heißt entweder mit dunklen oder mit hellen Schleiern, mit ganzen, die den Körper bedeckten, oder mit kurzen, die nur den Kopf oder das Haar oder das Gesicht umhüllten. Die Schleierstoffe, die konnten bestickt oder bunt, gestreift, durchsichtig oder blickdicht und fest sein. Und je nachdem, wie ein Schleier getragen wurde, wie groß oder wie schwer er war, brauchte man dafür andere Worte.
Das klingt ja faszinierend. Also so viele verschiedene Schleier sind gerade vor meinem inneren Bild aufgestiegen. Durchsichtige und helle, schwere und dunkle. Ja, kann man sagen, womit sich Elisabeth umhüllte? Und vor allen Dingen, was bedeutet das, dass sie jetzt sich mit einem Schleier umhüllt?
Das finde ich wirklich eine wichtige Frage. Für uns heute ist ihr Verhüllen nicht so leicht zugänglich. Aber für die Menschen damals hieß es, Elisabeth hat etwas erlebt. Denk nur an Elia oder Mose. Von denen wird ja auch erzählt, dass sie ihr Gesicht verhüllt haben. Elisabeth tat also, was Elia und Mose auch getan haben. Stell dir das mal vor.
Also, du bringst da nochmal eine ganz neue Spur ein. Und jetzt verstehe ich auch, wie du das meinst. Das heißt, du liest die Verhüllungsgeste von Elisabeth wie die Verhüllungsgeste dieser beiden großen und sehr berühmten Propheten. Also ich erinnere mich, Elia verhüllte sein Gesicht, weil Gott an ihm vorübergezogen war. Und von Mose wird erzählt, dass auch er sein Gesicht verhüllt hat. Er ist ja auf den Berg Sinai gegangen und hat die 10 Gebote geholt. Es gibt ja heute noch viele Zeichnungen, wie er Mose mit den 10 Geboten da vom Berg Sinai kommt. Und nach dieser Begegnung leuchtete sein Gesicht und er verhüllte es.
Ja, genau. Also beide Männer haben Gottes Erfahrung gehabt oder irgendwie haben sie Gott gesehen und darum ihr Gesicht verhüllt. Weil es galt in der jüdischen Mystik immer als sehr schwierig, die Gotteserscheinung zu überleben. Gottes Glanz war eben viel zu wuchtig für menschliche Augen. Da war viel zu viel Kraft und Licht und Energie. Das war zu stark. Darum sollte man sofort den Blick senken, die Hände vor das Gesicht halten und am besten sich verhüllen. Zugleich war das auch ein Zeichen größter Ehrerbietung. Gottes Licht konnte man schauen, aber das ist nicht dasselbe wie sehen. Denn schauen tut man am besten mit geschlossenen Augen.
Und dann verhüllt man sein Gesicht, so wie die Propheten es getan haben und so wie Elisabeth es tat.
Genau. Gottes Licht wird ja auch Shechina genannt, der Glanz. Den spürt man eben mehr, als dass man ihn sehen könnte. Und das jetzt mitten in der bedrohlichen Zeit des Herodes. Da strahlt das Glänzen Gottes hinein. Wer die Shechina schaut, wird mit Kraft erfüllt, wird begeistert, gewärmt und sein Körper wird fruchtbar und lebendig. Und so beginnt Elisabeth zu strahlen. Nach einer Gotteserfahrung.
Ja, jetzt verstehe ich das noch besser, was wir schon am Anfang gesagt haben. Elisabeth ist wie ein Licht in der Nacht. Und noch nie habe ich Elisabeth mir so schön vorgestellt. Ja, die alte Frau hat ein Leuchten auf ihrem Gesicht. Wie Mose und wie Elia. Und das alles in dieser hoffnungslosen Zeit unter Herodes. Da spürt sie den Glanz Gottes auf sich. Sie richtet sich auf, verhüllt sich und sagt, so steht es in der Bibel, so hat mir die Lebendige getan in den Tagen, in denen sie darauf achtete, meine Demütigung unter den Menschen fortzunehmen.
Mhm. Und darum ist mir eben ihre Verhüllungsgeste so wichtig. Elisabeth ist nicht das Vorprogramm von Weihnachten. Da gehen viel zu viele Ausleger achtlos mit ihr um. Sie ist nicht nur eine Frau, die auf wunderbare Weise Mutter wird. Elisabeth ist eine Hoffnungsträgerin für alle. Sie ist wirklich ein Licht in der Nacht. Sie ist ein Orientierungspunkt in einer sehr schweren Zeit.
Also, so rückt mir Elisabeth wirklich viel näher. Das gefällt mir. Und schade, dass sie viel zu häufig hinter der Figur der Maria verschwindet. Dabei ist es doch gerade Elisabeth, zu der die junge Maria in der Zeit ihrer Schwangerschaft hinging. Das wird ja ausdrücklich im Lukas-Evangelium erzählt. Auch die junge Maria in Nazareth hatte eine Erscheinung. Auch bei ihr kam der Engel vorbei, diese Lichtgestalt voller Kraft. Der Engel verhieß Maria einen Neuanfang und ein Kind, einen Sohn. Und die junge Frau wird schwanger. Und das ist auch noch interessant, dass der Engel, der jetzt zu Maria kommt, von Elisabeth weiß.
Mhm.
Ne? Nämlich, er schickt die junge Frau in das Haus der Elisabeth. Also das können wir nachlesen im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, im Vers 36. Ich lese das mal vor. Da sagt der Engel zu Maria: Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also der Engel, der ist es gewesen, der die beiden Frauen zusammengeführt hat.
Ich stelle mir vor, Maria, dieses junge, unverheiratete Mädchen, das sie war, ihr ging es in den Tagen des Herodes nicht gut. Sie brauchte dringend Kraft und Zuversicht. Und darum besuchte der Engel sie. Und er wies ihr den Weg. Er gab ihr irgendwie zu bedeuten, steh auf, Maria, geh jetzt zu Elisabeth, da wird dir Hilfe und Rettung sein.
Das ist doch einfach eine schöne Vorstellung. Das Haus der Elisabeth ist unter den Engeln bekannt. Elisabeth, die Frau mit dem strahlenden Gesicht, wird der jungen, schwangeren Maria beistehen. Und Maria wird ja auch geholfen von dem Engel. Sie muss jetzt nicht allein in Nazareth bleiben. Und sie muss überhaupt nicht allein sein, denn jetzt in dieser vielleicht doch für sie schwierigen Situation wird ihr eine gute und gerechte ältere Frau zur Seite gestellt. Das ist doch ein Geschenk, dieser Engel. Der Engel weist Maria einen Ausweg und führt die beiden Frauen zusammen. Das ist doch schön.
Und Maria macht das ja sofort. Sie steht auf und eilt zu Elisabeth. Sie findet ihr Haus und begrüßt Elisabeth. Und wie Elisabeth Maria sah, öffnet sie ihre Arme und ihr Haus. Sogleich, so erzählt es das Evangelium, hüpfte das Kleine in ihrem Bauch. Ist das nicht wahr?
Ja.
Elisabeth, die ihre Türe für Verfolgte und Schutzbedürftige aufmacht, weil sie auch eine Gerechte genannt wird, sie selbst hat eine Riesenfreude an der jungen Maria und ihr ganzer Körper bebt vor Glück.
Ach, Lucia, das ist so eine schöne Szene. Ich kann mir das so gut vorstellen. Zwei Frauen und das Glück ihrer Schwangerschaft. Und Elisabeth wurde mit heiliger Geistkraft erfüllt und sie jubelt und sagt: Willkommen bist du unter Frauen und willkommen ist die Frucht deines Bauches. Bei ihr ist Maria willkommen und hier kann sie bleiben. Das Magnificat wird im Hause der Elisabeth gesungen. Und obwohl ich das Magnificat schon so oft gelesen habe, wird es mir jetzt, wo wir es nochmal so genau angucken, wirklich so ganz bewusst, dass das Magnificat im Haus der Elisabeth gesungen wurde. Mhm. Das ist doch toll.
Das Magnificat hat einen Ort, eben das Haus der Elisabeth. Unsere Kollegin Claudia Janssen hat doch darauf aufmerksam gemacht, schon vor einigen Jahren, dass es alte griechische Manuskripte gibt, in denen Elisabeth es ist, die das Magnificat singt, nicht Maria. Es gibt auch andere Texte natürlich, da singt es Maria und nicht Elisabeth. Also es gibt quasi beide Sorten von Texten.
Also das gefällt mir und außerdem denke ich, so Magnificat, das singt man doch nicht einmal, das singt man mehrmals und ich stelle mir gerne vor, dass sie das genauso gern gesungen haben wie wir teilweise heute und ich stelle mir vor, die beiden haben auch miteinander gesungen und in ihrem Lied, da fließt das Glück heraus, das sie beiden erleben. Genau wie die Namen ihrer Kinder Glück bedeuten. Und Hoffnung. Also Maria bekommt das Kind mit Namen Jesus. Und Jesus heißt auf Deutsch, Gott rettet. Und der Name von Elisabeths Sohn ist Johannes. Und das heißt übersetzt, Gott ist barmherzig. Das sind doch schöne Namen.
Du meinst, dass sich in diesen Namen widerspiegelt, was die Frauen erlebt haben? Und worauf sie vertrauten.
Ja.
Ja, das ist ein großer Gedanke, finde ich. Wir geben an unsere Kinder weiter, was uns geholfen hat, wo wir Hilfe erfahren haben. Elisabeth setzt ihr Leben lang auf die Barmherzigkeit. Sie öffnet ihr Haus für die Verfolgten. Ihr Gott ist ein gnädiger Gott, der niemanden abweist. Und Maria erlebt Hilfe und Rettung im Haus der Elisabeth. Und sie gibt ihr Gottesbild, ihre gute Erfahrung an ihren Sohn weiter.
Die beiden Frauen geben wirklich ihr Bestes ihren Söhnen mit. Das Beste, was sie erfahren haben und von ihrem Gottvertrauen. Und aus diesem Gottvertrauen leben ja auch beide, sowohl Jesus als Johannes. Und doch, trotz dieses großen Glücks, trotz der Engel und trotz der großen Freude, spielt doch diese ganze Geschichte in den Tagen des Herodes. Die Bedrohungslage löst sich nicht in Luft auf. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in welche Welt hinein diese Söhne geboren werden. Es bleiben die düsteren Zeiten des Herodes und sie sind voller Gefahr. Deshalb brauchen sie ganz besonders die Zuversicht und die Kraft ihrer Mütter.
Du hast recht, Ulrike. Die Zeit des Herodes hört nicht einfach auf, nur weil zwei Frauen miteinander singen. Aber wir haben jetzt Elisabeth aus dem Schatten geholt, finde ich. In ihrem Hause sind viele Menschen willkommen. Hier werden die Luken nicht dicht gemacht und die Fenster nicht verriegelt. Ihr Lied ist bis heute hörbar. Es handelt vom Sattwerden der Hungrigen und von Menschen, die sich einander zuwenden. Und schon allein um solche Lieder zu kennen, lohnt es sich, die Bibel genau zu lesen.
Ja, Lucia, da hast du recht. Es lohnt sich wirklich, die Bibel genau zu lesen. Und dafür braucht es für mich auch unsere Gespräche, um diese Worte der Bibel nochmal neu zum Leuchten zu bringen. Und liebe Lucia, ich danke dir von Herzen für das Gespräch heute und ich danke auch allen, die zugehört haben. Liebe Zuhörerinnen, ich möchte Sie gerne noch darauf aufmerksam machen, dass wir auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin, dort, wo der Podcast aufgeführt ist, unten einen neuen Button haben, weiterführende Materialien. Da können Sie auch sehen, welche Bibelstellen wir bisher besprochen haben. Auch die Folgen zum Magnifikat und zur Weihnachtsgeschichte des Lukas sind dort, die wir im letzten Jahr zur Weihnachtszeit aufgenommen haben, falls Sie es mal nachhören möchten. Unseren Podcast können Sie auf Spotify und auf vielen Plattformen kostenfrei hören. Sie können uns auch direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin hören, unter www.ea-berlin/feministische-bibelgespräche.